Was verbindet über 30.000 Menschen aus 40 unterschiedlichen Städten? Einerseits ist es die Overseas Vietnamese Community, aber viel wichtiger als das verbindet die Menschen eine gemeinsame Biografie, ähnliche Geschichten und ähnliche Identitäten. Woher weiß ich das? Weil ich selbst Teil dieser Community bin. Und daher freue ich mich heute ungemein, den Gründer der Community, Quang Do, zu Gast zu haben. Quang ist Deutsch-Vietnamese und hat vor knapp 5 Jahren die Community gegründet. Er arbeitet heute als Account Manager bei Google und lebt in Singapur. Und seine Mission ist es, vietnamesische Professionals weltweit zu vernetzen und dabei zu verhelfen, aufzusteigen. Wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema Zugehörigkeitsgefühl, Aufstiegswillen, die Generationsunterschiede, unsere Herausforderungen, aber auch unsere Definition von Erfolg. Schalte unbedingt ein, wenn du mehr über die vietnamesische Denkweise erfahren möchtest und warum so viele junge vietnamesische Talente gerade ein sogenanntes Homecoming erleben. Ganz viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
Quang, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir haben gerade eben kurz im Pre-Briefing schon besprochen. Heute ist vielleicht auch so ein bisschen schwieriger Tag, weil du auch schon seit Monaten und Jahren eigentlich komplett dich auf Englisch verständigst. Und heute machen wir mal den Podcast auf Deutsch. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, seid gnädig. Auch ich habe immer wieder Wortsalate und Quang gibt heute sein Bestes, um sein Deutsch zu aktivieren. Herzlich willkommen zu Fantastic Insights. Sehr schön, dass du da bist.
Danke, Thila. Ich gebe mein Bestes. Ich bin deutsch aufgewachsen und daher sollte es noch drin sein.
Genau, sehr schön. Starten wir mal mit meiner Lieblingsfrage am Anfang. Und zwar wollen wir erfahren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
Das ist eine gute Frage, Thila. Ich war letztens erst auf einer Career Fair für eine Uni und da musste ich mein Lieblingsquote auswählen. Und ich hatte da ausgewählt, "Believe in yourself to the point of delusion." Und dieser Quote oder dieser Satz hat quasi in meinem Leben eine tiefere Bedeutung, als es jetzt so klingt. Aus dem Grund, weil es sich relativ konsistent durch mein Leben durchweggezogen hat, dass ich immer an mich geglaubt habe zu einem Punkt, wo es manchmal ein bisschen unrealistisch war. Und wir können später auch ein bisschen tiefer in meine Lebensgeschichte rein. Dass ich immer so ein bisschen über dem geschossen habe, was eigentlich typischerweise für mich möglich war. Und ich glaube, das ist zum Teil auch dann dem zu verdanken, dass ich, wo ich jetzt dann heute bin. Ich würde sagen, das Umfeld, wo ich heute bin, und wir können auch später nochmal drüber reden, Google Singapur oder auch die Uni, an der ich war, ist ein bisschen über dem, was ich normalerweise oder Leute mit meinem Profil oder Leute mit meinem Background typischerweise erreichen würden. Und das ist dann etwas, was mir im Leben bisher und bis heute immer sehr gut geholfen hat. Ein bisschen mehr zu träumen, als was möglich ist und dann tatsächlich dann auch ein bisschen mehr zu erreichen, als ich dann auch erwartet habe.
Du hast gerade schon angeteasert, es ist ein bisschen untypisch für den Background, den ich mitbringe. Magst du uns mal kurz abholen, was ist das denn für ein Background, dieser Sprung vor allem auch? Warum ist das für jemand, der von außen drauf schaut, ist delusional, was du dir als Ziele setzt?
Es ist gar nicht so die Underdog-Story, die jetzt so typisch ist. Ich bin auch aus einer Arbeiterfamilie, vietnamesische Immigranten damals nach Deutschland und bin auch einer der ersten aus meiner Familie, der studiert hat. Und bin dann wirklich jetzt im Vergleich zu den Batches in meiner Schule oder in meinen relativ Highschool-Years recht weit gekommen, wenn ich jetzt vergleiche zu den ganzen Jahrgängen oder mit den ganzen Batches, mit denen ich angefangen habe. Und der Grund ist nicht unbedingt, dass ich quasi jetzt diese Underdog-Story erzählen will, weil ich kenne sehr viele andere Vietnamesen, die den gleichen Background haben und wirklich sehr erfolgreich sind, weitaus erfolgreicher als ich sogar. Der Grund, warum ich denke, dass ich so ein bisschen über meinen Erwartungen lebe jetzt, ist das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer kleinen Stadt in Deutschland aufgewachsen mit sehr vielen anderen Immigranten und dadurch war mein Umfeld immer sehr weniger auf Schule und Schulerfolg quasi konzentriert und fokussiert. Und alles war immer sehr auf Fußball fokussiert, das erinnere ich mich noch. Und dadurch war meine Teenage Years und meine jungen Jahren immer sehr von Fußball dominiert. Und ich wollte zum Zeitpunkt auch professionell Fußball spielen, was auch absolut delusional war. Aber dadurch geht eben sehr viel Zeit und sehr viel Zeit auch verloren. Nicht für die Schule, sondern eben für andere Sachen. Ja, und als Teenager hat man ja auch andere Interessen und man will immer auch mehr erleben. Und dadurch war dann immer dieser kulturelle oder auch immer dieser Spalt zwischen meinen asiatischen Eltern, die immer wollten, dass ich sehr gut in der Schule bin und immer gute Noten mit nach Hause bringe. Und ich dann mehr oder weniger auf Fußballfeld oder auf der Straße oder mit meinen Freunden immer mehr cool sein wollte. Ja. Und ich sehe das auch in vielen anderen oder mit vielen anderen vietnamesischen, overseas Vietnamese, also quasi im Ausland aufgewachsenen Vietnamesen, dass da immer so ein bisschen dieser Zwiespalt besteht. Und dann je nachdem, wo man aufwächst, kann es dann sein, dass man in einem guten Umfeld aufwächst, mit mehr, sag ich mal, akademischem Umfeld, mehr erfolgreichen Leuten, und dadurch thrivet man dann auch, weil die asiatischen oder die vietnamesischen Werte dann da relativ gut mit reinspielen und dann man relativ gut endet. Und bei mir war das halt so eben wirklich Kleinstadt Deutschland und mehr Immigrantenumfeld, was dann dazu geführt hat, dass die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, typischerweise mehr handwerklich dann am Ende des Tages beruflich unterwegs sind jetzt heute oder auch mehr Auszubildende sind und weniger akademisch. Ja, aber damals hat's mich schon so ein bisschen, sag ich mal, gejuckt und wollte einfach mehr und wollte auch in die Großstadt und habe mir dann eben München ausgesucht, um da zu studieren. Und das war dann der erste Switch sozusagen, als ich dann in München, an der TU München dann angenommen wurde, dass ich zum ersten Mal in einem Umfeld war, das mehr elitär war, ja, wo die Leute aus besseren Haushalten waren und meine Peers dann dementsprechend auch besser waren und auf einmal quasi akademischer Erfolg oder Schulerfolg auch wichtiger war und auch cooler war, ja. In dem Sinne habe ich mich dann dort dann angefangen, mehr zu verändern, in dem Denken, dass ich mehr aus meinem Leben machen wollte. Und danach bin ich dann, als ich meinen Master abgeschlossen habe, komplett ambitioniert, wollte ich nach Singapur und wollte dann auch eine große Brand in meinem CV haben, sowas wie Big Tech oder Top Consulting. Und habe es dann durch auch viel Glück, aber auch viel Persistence eben geschafft. Und wenn ich das jetzt eben vergleiche mit vielen meiner Peers von damals, sehe ich halt, dass da ein großer Gap besteht. Also das ist quasi die volle Story dahinter. Es ist weniger, dass ich hart mich hochgearbeitet habe, aber mein Umfeld hat mich dementsprechend nicht geprägt in dem Sinne, dass ich jetzt Top-Erfolg in meinem Leben erreichen wollen würde. Und ich war glücklicherweise immer treu diesem Quote, dass ich so ein bisschen über meinem Standard geschuldet habe.
Aim high for the stars. Weißt genau. Du, was ich hier ganz gut finde, was rauskommt, ist, gerade wenn man vielleicht auch aus weniger privilegierten Umfällen kommt, es ist so, so wichtig, mit wem du deine Zeit verbringst, in welchem Raum du dich befindest. Das heißt, wenn vorher dein Raum Kleinstadt irgendwo in Deutschland ist und Leute spielen zusammen Fußball und machen eher eine Ausbildung und machen einen handwerklichen Beruf, wogegen nichts zu sagen ist. Ne? Also ich will das gar nicht degradieren an der Stelle, aber wenn das die Norm ist, das der Durchschnitt ist, das auch die Konsensentscheidung ist, in der Regel formt das auch deine Entscheidung. In der Regel beeinflusst das auch dich und deine Karriereentscheidung. Und dass du dann aber gesagt hast, hey, ich glaube, ich möchte eher den akademischen Pfad gehen. Hey, ich glaube, ich möchte jetzt hier wirklich auch diese Aufstiegsgeschichte schreiben. Und ich breche aus, gehe raus aus meiner Kleinstadt und gehe nach München und umgebe mich jetzt auch mit anderen Menschen, die vielleicht auch ähnliche Werte haben, also mehr Erfolg in Anführungszeichen im konventionellen Sinne, ne, auch leben wollen. Das finde ich ganz interessant. Das war bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich komme aus einem kleinen Kuhkaff, aus einem Dorf namens Selters, super viele Immigranten gewesen. Und ich weiß nicht, wie das für dich war, aber als ich entschieden habe, ich werde jetzt nach Stuttgart ziehen und werde dann irgendwie auch in New York, weißt du, so Internships machen, das hat extrem viel Widerstand hervorgebracht, weißt du, in der alten Community, weil sie meinen, oh, jetzt ist sie aber total abgehoben, jetzt denkt sie wohl, sie ist jemand Besseres. Dabei war das gar nicht so. Ich habe mich gar nicht anders gefühlt. Ich wollte nur, weißt du, andere Ziele verfolgen, aber das hat was mit dem ursprünglichen Umfeld gemacht. Wie waren so deine Reaktionen und deine Beobachtungen? Wie ist dein Zirkel noch aus der Heimatstadt?
Ja, ähnlich. Ich glaube, das resoniert sehr. Ich habe oft das Gefühl, zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin mal, über Weihnachten in meiner Stadt, in der ich auch gewachsen bin und auch mit alten Freunden interagiere, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich zurückhalte mit vielen Dingen, wie ich über mein neues Leben berichte oder was bei mir im Leben eben abläuft, weil vieles, denke ich, wäre auch schwierig für sie zu verstehen und ich will auch keine Gefühle irgendwie erregen, die angeberisch sind. Und deswegen allein dieses Gefühl, das man hat, dass man sich jetzt gerade zurückhalten muss mit den Details zu vielen Dingen, weist darauf hin, dass man aus diesem Circle quasi herausgewachsen ist und bereits quasi in einer anderen Welt existiert und operiert auch. Und deswegen, stimme ich dir da auf jeden Fall zu und passiert mir auch des Öfteren.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, ein guter Hinweis dafür, dass man auf dem richtigen Pfad ist, wenn man sich entwickeln will.
Und ich glaube, da kommt auch immer wieder dieser Punkt hoch, du musst dann zu gegebener Zeit bereit sein, auch ein altes Umfeld loszulassen, auch wenn das schmerzhaft ist, weil euch ja auch so viele tolle Erinnerungen, Erfahrungen zusammen verbindet. Für mich war das damals ein extrem schmerzhafter Prozess, ganz vielen alten Freundinnen auf Wiedersehen zu sagen, weil sie einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise diesen neuen Lifestyle, aber auch diesen Weg, den ich gehen möchte, unterstützt haben, weißt du? Da war nur Missgunst und das hat mir so schlecht getan. Und ich habe auch gemerkt, wie du, man hält sich ja immer so ein bisschen zurück. Und wenn du eigentlich nicht mehr authentisch sein kannst, also einfach dein, ne, freien Herzens, freien Kopfes, speak your mind, also so dich aussprechen kannst, dann ist es auch schwierig. Ich finde, dann fühlt man sich sehr gehemmt. Okay, verstanden. Guang, was mich jetzt interessiert ist, du hast jetzt sehr viel auch immer wieder über Erfolg gesprochen. Also Erfolg zu haben, andere, die erfolgreicher sind als ich. Mich würde interessieren, was verstehst du persönlich unter Erfolg?
Das ist wahrscheinlich ein bisschen tiefgründiger und ist auch recht individuell für jeden. Ich kann so ein bisschen teilen, was ich persönlich unter Erfolg verstehe. Und um das so ein bisschen abzugreifen, vielleicht aufgreifen, in welchem Umfeld ich mich gerade befinde und wie Erfolg da definiert ist und wie ich dann quasi versuche, das für mich selbst zu definieren. Ich arbeite derzeit bei Google in Singapur. Und dadurch ist es ein Umfeld, in dem sehr viele sehr gute Leute um mich herum sind, die alle sehr getrieben sind zum einen, die auch sehr professionell, sehr gut und aus sehr guten Haushalten auch teilweise sind. Und viele, die bei Google vielleicht auch schon 5 oder 6+ Jahre sind, das sind auch meistens Millionäre oder vielleicht mehr, weil die alle Aktienpakete bekommen. Also jeder ist relativ well off, ja. Und jeder ist very well trained as well. Ja? Und dann befindet man sich in diesem Umfeld. Und Erfolg ist dementsprechend dann sehr transparent in dem, wie man sich dann im Unternehmen quasi, in welchem Level man sich befindet.
Also Hierarchie.
Genau, Hierarchie. Man weiß ganz genau, wer in welchem Level sich befindet. Ja, und es ist ein klarer Pfad, quasi, wann man befördert wird und wie. Und wer dann ungefähr in welchem Income Bracket dann ist. Ja. Mhm. Das heißt, ich befinde mich jetzt in einem Umfeld, wo es relativ quantitativ sogar ist und relativ klar ist, wie erfolgreich man in diesem Corporate-Kontext ist. Ja.
Gibt aber feste Metriken, ne? Also so Corporate bestimmt, genau. Hierarchie, Gehalt und ich sag mal Status, auch Standing in der Organisation, das ist das, was Erfolg für Google bedeutet und woran ihr euch auch intern orientiert.
Genau, und ich glaube, es ist auch true außerhalb von Google für viele Early Professionals, dass man dann auf einmal, wenn man nicht mehr in der Uni ist, gibt es nicht mehr diese klare Notenskala, ja, wie man es in der Schule hat und eine 1,0 ist eine 1,0, eine 2,0 ist eine 2,0. Ab dem Zeitpunkt, wo jeder abschließt und in die echte Welt geht, ja, ist es viel chaotischer. Das heißt, auf einmal Anfang 30, Mitte 30, 40 sieht man, wie groß die Unterschiede dann auf einmal sind zwischen den verschiedenen Leben und verschiedenen Karrieren, die jeder hat. Ja, wenn man im Bachelor, im Master ist, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Vielleicht bist du an der Top-Uni, vielleicht bin ich nicht an der Top-Uni. Aber die Unterschiede sind nicht so extrem. Man ist immer noch ähnlich unterwegs. Wenn du eine 2 schreibst und ich schreibe eine 2, dann ist das gleiche Level an Performance quasi. Mhm. Im Leben auf einmal ist das Bild viel holistischer. Ja? Auf einmal ist es dein Income und das variiert extrem zwischen Alter. Ja? Wenn du jetzt einen 33-Jährigen und eine 33-Jährige nimmst, zwischen 2 verschiedenen Karrierepfaden, können die Gehälter wirklich Tag und Nacht sein. Je nachdem, welche Lebensphase man sich aussucht. Und dann kommen andere Faktoren ins Spiel, wie zum Beispiel Familienplanung, ja, wo man lebt, wie hoch die Lebenskosten sind, wie viel Zeit man hat, während man Vollzeit arbeitet, ja. Und auf einmal hat dieses Konzept von Erfolg, was auch tief mit Glück zusammenhängt oder Life Happiness, Zufriedenheit quasi, eine ganz andere Bedeutung. Weil was heißt jetzt Erfolg? Du hast jetzt nicht mehr die klare Metrik wie eine Note. Du hast eine Metrik, was Gehalt ist vielleicht, aber du hast noch viele andere Metriken. Und ich sage immer, für mich selber, im Google-Kontext bin ich relativ Junior. Das heißt, ich bin nicht erfolgreicher als viele meiner anderen Kollegen. Ja. Ganz im Gegenteil, ich bin einer der Kollegen. Im Kontext außerhalb von Google bin ich mehr erfolgreich, weil Google eine World Brand ist und eine gute Company ist und es relativ schwierig reinzukommen ist bei Google. Also es ist immer so ein bisschen
relativ zu sehen, ne? Ja, ja.
Genau, relativ zu sehen. Genau, man vergisst sich in der Welt, in der man sich befindet, oft das zurückzuankern zu der echten Welt. Ja. Mhm. Und das versuche ich mir dann oft so ein bisschen beizubringen oder mich wieder dran zu erinnern, dass ich in meinem Kontext schon relativ erfolgreich bin, ja, und ich mich jetzt auch nicht zu sehr stressen muss für Erfolg. Und ab diesem Alter jetzt, wo ich bin jetzt Anfang 30, vergleicht man sich eben auch extrem viel mit seinen Peers, mit den Leuten, mit denen man angefangen hat, mit den Leuten, mit denen man abgeschlossen hat.
Ja.
Aber die Metrik, die wahrscheinlich für mich am wichtigsten ist dann wirklich Zufriedenheit am Ende des Tages. Weil wenn man so ein bisschen Long-Term Horizon denkt, dann müsste man sich auch überlegen, wie viel will man in seine Karriere stecken, ja? Und wie viel Geld will man machen? Aber wie viel Zeit will man auch haben für andere Dinge, ja, die einem viel wichtiger sind? Und jetzt sehe ich halt immer mehr durchs Internet vielleicht auch oder auch durchs eigene Reflektieren, dass der erfolgreiche Weg, den ich für mich selber definieren würde für die Zukunft, wirklich ein Level an Income, das sehr comfortable ist. Aber ich würde wirklich gerne Dinge machen, die mich leidenschaftlich sehr interessieren, ja, für die ich sehr viel Spaß habe. Und wir können später noch über meine Community Overseas Vietnamese sprechen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was Spaß macht, ne? Und Sinn verfacht.
Genau. Ich versuche diesen Sweet Spot zu finden zwischen nicht zu viel Arbeit, aber arbeiten an den Dingen, die mir wirklich, wirklich was bedeuten. Ja. Und auch viel Geld damit zu verdienen. Und ich glaube, dadurch, dass wir im Internetzeitalter leben und es jetzt viel mehr Geschäftsmodelle dadurch gibt und man sich selbst auch viel mehr skalieren kann durch Tools, durch Tech und durch andere Mittel, ist es möglich, ja. Und das ist so ein bisschen der Pfad, auf dem ich gerade bin, um diese Art von Erfolg für mich zu erreichen. Aber diesen Weg müsste ich quasi für mich selbst definieren und für mich selbst auch bauen. Ja, es ist nicht der Google-Weg, sondern es ist mehr lateral und außerhalb und dann quasi auch selbst geformt.
Ist halt Guangs Weg, ne? Und das ist super, genau, super wichtig, was hier rauskommt. Ich fand deine Antwort gerade auch ganz schön zu sehen. Wir alle sind sozialisiert. Wir alle haben Einflüsse von außen. Meine Konzernkarriere damals bei IBM, ja auch ein Tech-Gigant, der hat extrem meine Art und Weise, wie ich Erfolg sehe, geformt, weißt du? Ich dachte halt, okay, Managing Consultant, dann muss ich Partner werden, weißt du? Dann muss ich irgendwie richtig Millionen Deals abschließen, dann bin ich erst wer. Bis ich erstmal verstanden habe, woher kommt denn auch das, ne? Dieses Bestreben, ich sag mal, in einem großen, namhaften Unternehmen Karriere zu machen. Ich glaube, da ist die vietnamesische Kultur auch nicht ganz unschuldig, weißt du? Ich bin ja gerade in Da Nang, Vietnam, und ich merke immer wieder, Gong, jedes Mal, wenn ich auf irgendjemand stoße, werden 3 Smalltalk-Fragen gestellt. Erstmal irgendein Kommentar zu deinem Gewicht, dass ich irgendwie dick bin oder ob ich schwanger bin. Dann der zweite, ob ich schon Kinder habe, weil ich ja so jung bin und jetzt ist immer langsam ist die Zeit reif. Und drittens, was ich arbeite und wie viel Geld ich verdiene. So, das sind die Smalltalk-Fragen. Das heißt, das konditioniert uns Vietnamesen ja auch extrem, ne, dahin hinzuarbeiten, weil das ist das, was die Kultur sagt, das Kollektiv sagt, das ist Erfolg, das wollen wir von dir sehen. Das heißt, du richtest automatisch in ganz jungen Jahren die Aufmerksamkeit darauf, bis du dann selbst irgendwann entscheidest, hey, warte mal, eigentlich, ja, okay, Geld ist wichtig und ich glaube, wir sind auch sehr gut darin, über Geld zu sprechen, aber eigentlich möchte ich auch Sinnhaftigkeit in der Arbeit und vielleicht ein bisschen auch Freizeit, weil Leben wäre auch nicht schlecht, ne? So. Genau, schön, sehr schön. Aber es wäre jetzt auch eine gute Überleitung zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar sinnhafte Arbeit, das, was mein Herz erfüllt und woraus ich auch Freude ziehe. Du bist ja der Gründer von der Community von über 30.000 Vietnamesen, Overseas-Vietnamesen, also Menschen, die entweder im Ausland leben oder im Ausland auch geboren wurden an Vietnamesen, so bestimmte, oder Vietgius, ne, also Vietnamesen, die im Ausland geboren sind und zurückkommen, also ein Homecoming erleben nach Vietnam, ja, wozu ich mich auch so ein bisschen zählen würde. Erzähl uns doch mal, was hat dich damals dazu geritten, das ist jetzt knapp 5 Jahre her, diese Community zu gründen, und wie bist du das angegangen?
Die Geschichte ist eigentlich mehr selfish, mehr getrieben von dem, was ich damals wollte. Mhm. Ich habe Overseas Vietnamese, kurz OV, gegründet in 2019. Und ich war damals in Deutschland noch und habe da gerade mein Praktikum gemacht bei BMW, glaube ich, war ich. Es war ein bisschen langweilig auch. Und dann habe ich einfach gesucht, was will ich denn mit meinem Leben machen? Ja, in dem Alter oder auch in unserem Alter fragt man sich oft 2 Topics quasi. Einmal ist Liebe, einmal ist Karriere. Das sind die 2 großen. Und damals war es halt so ein bisschen, okay, was will ich in meinem Leben machen? Aber ich wurde auch so ein bisschen reifer und habe mich dementsprechend auch mehr für meine vietnamesische Identität interessiert. Und wenn ich so ein bisschen zurückgehe, in meinen jungen Jahren war das eben nicht so. Meine Beziehung mit meiner vietnamesischen Seite kam ein bisschen später, weil ich auch nicht mit vielen Vietnamesen aufgewachsen bin. Und jetzt haben wir eben diese 2 Topics, die in meinem Kopf gerade sind. Einmal, was will ich machen mit meinem Leben? Und zum anderen quasi, wer bin ich oder wer ist dieser Vietnamese in mir? Das kam dann zusammen, dass ich gesagt habe, es wäre schön, einfach eine Community oder ein Support-System zu haben an anderen Vietnamesen, die ein bisschen weiter im Leben schon sind, die mir vielleicht auch helfen können, ja, oder die ein bisschen teilen können, wie das für sie eben ist, ins Arbeitsleben zu treten, ihre Tipps, ihr Support oder einfach, ja, mentaler Support quasi. Und meine Hypothese war so ein bisschen, wir sind so viele Vietnamesen weltweit wegen unserer Geschichte des Landes. Und ich glaube, so viele Vietnamesen würden auch bereit, sich gegenseitig zu helfen. Aber da ist noch keine besteht noch keine Plattform eben, um uns zusammenzubringen. Ja, also da gibt es wahrscheinlich irgendwo vielleicht sogar einen Adrin Quang oder einen Tila, aber wir kennen uns einfach noch nicht. Aber die sind vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre vor mir und würden mir helfen, wenn die Möglichkeit dazu bekommen. Ja, und das ist basierend auch auf der Erfahrung, wie sich meine Eltern mit anderen vietnamesischen Familien unterstützt haben damals in Deutschland, als sie gerade kamen oder until this day.
Vielleicht ganz kurz mal für die deutschsprachigen oder europäischen Zuhörerinnen. Ja. Die vietnamesische Community ist so unglaublich stark. Mein Mann sagt das immer, weil er ist auch ein Deutscher, wirklich eine Kartoffel. Und seitdem er sich bei mir eingeheiratet hat, sagt er so, krass, wo habe ich mich da eingeheiratet? Das ist ja eine riesen Community. Ich gebe dir ein Beispiel, wir hatten ein Riesendesaster beim Umzug in Hamburg gehabt und ich habe dann einfach 2, 3 Kontakte von meinen vietnamesischen Aunties und Uncles angepinkt. Die haben dann rumgefragt und am selben Abend noch, um 8 Uhr abends, stand ein Mann da, der uns bei der Renovierung der Wohnung geholfen hat. Der hat dann durchgestrichen 2 Tage lang und die Wohnung konnte in time abgegeben werden. Wäre in Deutschland nie möglich gewesen mit meinem Support Network. Das heißt, wir Vietnamesen, wir haben einerseits dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir wissen ganz genau, wenn ich dich treffe, ich weiß, where you come from. Weißt du, das verbindet automatisch und da ist automatisch dieses Gefühl von, ich möchte dir auch helfen, weil wir irgendwie zusammengehören, weil wir eine Community sind. Mal kurz so ein Disclaimer.
Ja, nee, guter Punkt. Und genau dieses Gefühl oder dieses Sentiment zueinander und diese Community, wie kann man das quasi mehr operationalisieren oder mehr capturen und mehr skalieren? Und es war dann so, dass ich mehr und mehr LinkedIn damals auch benutzt habe und dann einfach nach existierenden Gruppen gesucht habe, nach existierenden Communities, die dieses Ziel dann verfolgen würden, aber habe dann keine gefunden. Und ich habe dann einfach eine gestartet, und ich habe wirklich einen relativ generischen Namen Overseas Vietnamese einfach genommen, weil mir dann auch gar nichts Besseres eingefallen ist. War dann gut jetzt vom Branding Perspective, weil man das cool abkürzen kann mit OV und ich die Abkürzung so ein bisschen etabliert habe, was ganz cool ist. Und habe es dann einfach angefangen, auf LinkedIn als Gruppe aufzusetzen. Und das Interessante an vietnamesischen Namen ist, dass unsere Namen relativ eindeutig sind. Also man weiß anhand des Namens, ob man Vietnamese ist oder nicht. Und wir haben ja den Nachnamen Nguyen, der irgendwie 60-70% der vietnamesischen Bevölkerung normalerweise hat. Und was mein Approach dann war einfach in die ganzen Top-Companies zu gehen auf LinkedIn und die ganzen Nguyens einzuladen in die Gruppe.
Smart. Ja. Einfach so nach quantitativen Metriken zu gehen. Genau. 60-70% gehören dieser Nguyen oder die Deutschen sagen mal Nguyen, ne? Also Nguyen-Community an, Dynastie an, das hat auch eine Historie dahinter. Mhm. Ich spotte einfach genau die Professionals raus. Smart. Genau. Und dann auch die FAMs, die dürfen auch nicht fehlen. Genau. Dazu gehöre ich FAMs und FANs.
Und dann habe ich eben, wie gesagt, am Anfang war es erstmal so ein Dutzend von meinen eigenen Freunden und dann der Rest, ein paar hunderte, waren relativ erfolgreiche von Big Brand Companies, Nguyens, die ich dann eingeladen habe. Und dadurch war das halt ein relativ High-Quality-Network am Anfang. Ja. Und OV wurde dann von Anfang an schon so definiert, dass es die Community for Vietnamese Professionals ist. Und das resoniert dann auch sehr schnell mit vielen Leuten. Also ist es von da an relativ organisch schnell gewachsen, weil Leute dann andere Leute mit in die Gruppe eingeladen haben. Und dann hatte ich mir dann ein Team aufgebaut und wir haben dann mehrere Initiativen getrieben und mehrere Dinge gemacht. Und bis heute tun wir halt viel Events und Meetups organisieren weltweit. Wir haben 30 bis 40 Chapter. Und überall in jeder Stadt, wo es eine vietnamesische Community oder eine Vietnamese Population quasi gibt, haben Leute gesagt, hey, können wir irgendwie hier ein OV-Meetup organisieren? Ich habe halt gemeint, ja, mach doch du. Und dadurch sind wir eine Community, die relativ volunteer getrieben ist und jeder macht einfach in seiner oder ihrer Stadt Meetups und dadurch ist es relativ organisch und grassroots-mäßig gewachsen bis heute. Und OV sehe ich wirklich als mein Lebensprojekt und deswegen ist auch immer Tag 1 und wir haben noch sehr viel vor mit der Community, weil ich glaube, wir sitzen auf sehr viel Potenzial, das noch unrealisiert ist.
Magst du uns mal einen kleinen Sneak Peek geben zu deinen Gedanken, was du vorhast mit dieser Community, wenn du jetzt auch schon so anteaserst, ich habe noch so viel vor, was hast du denn Schönes vor?
Okay, die Idee ist wirklich, dieses OV-Gefühl mehr zu skalieren, zu expandieren. Und das Gefühl beschreibe ich mal kurz. Wir hatten letztens das OV-Summit in Ho Chi Minh City und die Idee war, alle OV-Member oder alle Vietnamesen halt in Ho Chi Minh City zusammenzubringen, jedes Jahr. Und wir wollen das jetzt jedes Jahr quasi organisieren. Und dadurch hatten wir Vietnamesen aus Russland, aus London, aus New York, aus Vietnam natürlich, aus Deutschland. Und es kam halt alles zusammen. Es war ein englischsprachiges Event und wir hatten Speaker, die über ihre Karriere gesprochen haben, vor allem die nach Vietnam zurück sind. um da ein Business zu starten. Oder Leute, die da in Corporate arbeiten in Vietnam und vielleicht schon 5 Jahre in Vietnam sind und teilen quasi, was die Realität ist oder was die Challenges sind, als mit GEO oder als OV nach Vietnam zu kommen und da zu thriven oder auch zu überleben oder da ein Business aufzumachen. Und viele Leute haben zu mir halt gesagt, es gibt in Vietnam unendlich Events, so viele, ja, und auch für VietGeo, aber oft halt auf Vietnamesisch, weil das die ältere Generation ist, eben die damals nach US sind und dann früh wieder zurück sind. Oder eben, ja, anderes Format, andere Themen, aber es ist selten, dass es wirklich für die jüngere Generation englischsprachig across continents und egal woher man kommt und wo man gerade lebt, quasi ein Format gibt und für junge Early mit VietGeo quasi so ein Format gibt, wo man uns zusammenbringt, ja. Und vielleicht weißt du das auch als Deutsch-Vietnamesin, dass wir kennen viele Deutsch-Vietnamesen um uns herum, aber es ist selten, dass wir mal mit einem oder mit einer Amerikanerin oder mit Australier oder mit Franzosen zusammenkommen und da quasi gemeinsam teilen können, ja, die ja. Gefühle oder die Emotionen oder die Experiences, die wir durchgemacht haben, weil wir auch tatsächlich ähnliche Backgrounds haben oder wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen durchgemacht haben. Und dadurch entsteht so eine Art, ich würde es mal sagen, Magie in diesen Events, dass man sich zum ersten Mal wirklich unter seinesgleichen 100% fühlt. Ja, und das ist selten, dass man das als OV, glaube ich, hat, während man aufwächst. Und dieses Gefühl will ich wirklich mehr skalieren in die Welt. Heißt, wir wollen unsere Meetups mehr skalieren. Wir wollen mehr in die US, weil wir da relativ noch underrepresented sind. Wir wollen noch mehr High-Value-Formats bringen. Was das heißt, ist, wir wollen eine Membership-Community online kreieren für die, die mehr ambitioniert sind. Und wirklich da Leute zusammenbringen, die wirklich in der Karriere und im Leben auch weiterkommen. Teil davon wird dann Mentorship sein, Teil davon wird dann Workshops sein, Teil davon wird dann andere Formate sein, die wirklich auf Self-Improvement und Career Progression auch ausgerichtet sind. Also da sind noch viele Ideen und Konzepte, die an denen ich gerade arbeite. Und ja, die nächsten Jahren vor allem werde ich auch ernsthafter die ganzen Sachen dann launchen und laufen lassen.
Du hast gerade so von Gefühlen gesprochen, also das, wo man sich austauscht, auch die Erfahrungen. Und ich denke, ich habe eine gute Vorstellung davon, was du genau meinst. Ne? So essentiell ist immer wieder das Zugehörigkeitsthema und diese innere Zerrissenheit im Sinne von, ich gehöre nicht so richtig dahin. Also wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt eine Deutsche, aber dafür sehe ich nicht deutsch genug aus? Bin ich eine Vietnamesin, aber dafür kann ich nicht gut genug verhandeln und werde trotzdem auf dem Markt abgezogen? Weißt du, so, wer bin ich denn und zu was gehöre ich? Und ich glaube, dieses Thema beschäftigt sehr viele, bis wir irgendwann an einem Punkt kommen und sagen, das ist irgendwo auch eine Stärke. Ja, du gehörst irgendwo nicht ganz zu 100% zu, aber du schaffst die Zugehörigkeit selbst im Innern und dadurch gehörst du zu allem dazu. Du bist halt in so vielen Zwischenpositionen und du bist so, ich sag mal, agil unterwegs, ne, dass du dich nach links und rechts formen kannst und auch so ganz viele Schnittstellenfunktionen einnehmen kannst. Was mich jetzt interessieren würde ist, was meinst du, warum sehen sich auch so viele junge Vietnamesen und Vietnamesinnen aus dem Ausland wieder zurück nach Vietnam zu kommen? Was ist da so dein Input, die Geschichten, die du bekommst? Weil das ist eine Bewegung, die ich gerade auch beobachte. Unfassbar viele VietGeos hier allein in Da Nang, die hier eine Community geschlossen haben und die mir verschiedene Stories erzählen. Und mich würde interessieren, was schnappst du da auf? Warum erleben wir gerade so ein Homecoming?
Ja, du hast recht auf jeden Fall. Ich habe diese Gespräche sehr, sehr oft, diese Konversationen, dass Leute quasi, die im Ausland gerade sind, Vietnamesen, die im Ausland gerade sind, mehr davon erfahren wollen, wie es ist, in Asien zu sein. Ich bin ja noch nicht ganz in Vietnam, aber die wollen quasi wissen, wie und warum und was sollen die denn machen, wenn die denn in Vietnam ankommen. Also zum einen gibt es sehr, sehr viele Leute, die es wollen, aber zum anderen gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die nicht wissen, wo sie anfangen oder wie sie es angehen sollen. Ich glaube, dieser Gedanke, jetzt nach Vietnam zu kommen, und das ist sogar nicht nur Vietnamesen, wird immer mehr Mainstream jetzt. Ja, und Vietnam ist immer mehr in den News auch. Jede Woche ist irgendwie GDP-Growth explodiert und es geht durch die Decke. Und Vietnam ist, glaube ich, auch das einzige Land gewesen, das durch Covid hindurch gewachsen ist, wirtschaftlich. Ich glaube, viele hatten die ersten Touchpoints mit Vietnam wirklich mit ihren Eltern, als sie damals früher nach Vietnam, und ich spreche jetzt gerade nur von Vietnamesen, von OVs, sind mit ihren Eltern eben nach Vietnam gereist, um da ihre Familie zu besuchen. Ja, so ging es mir eben auch. Und was dadurch passiert ist, dass man Vietnam eben nicht so erfährt, wie Vietnam wirklich sein kann. Das ist eine. Und damals war Vietnam eben auch noch nicht so, wie es jetzt ist. Ja, das ist eben dieser Effekt von einem schnell wachsenden Land, dass es eben wirklich sich schnell verändert. Und dass jedes Jahr, in dem man es wieder besuchen geht, so vieles sich ändert. Und jetzt ist Vietnam eben an diesem Punkt angekommen, wo es sehr stark bereist ist. Das heißt, nicht nur Vietnamesen, sondern auch Nicht-Vietnamesen wissen von der Schönheit, von der Vielfalt, von der Cuisine und von Vietnam als Travel Destination. Das ist das eine. Sehr, sehr spaßig, sehr, sehr guter Service, viele schöne Destinations. Aber zum anderen haben wir auch immer mehr quasi Voices oder Leute, die auch nach Vietnam ziehen und das quasi vorleben. Und dann hört man diese Geschichten auch immer mehr in der Community, dass es den einen Cousin oder die einen Freund oder diese eine Freundin gibt, die schon nach Ho Chi Minh sind. Und es sind halt frühere Batches gewesen, die vielleicht jetzt schon auch 10 oder 8 oder 7 Jahre in Ho Chi Minh sind. Und das würde ich schon sagen, es ist ein bisschen Early Adapter fast schon, in dem Sinne, weil damals gab es kein Grab, ja, damals gab es nicht die ganzen Kondominiums, die es jetzt heute gibt. Aber jetzt...
Ganz kurz für die Zuhörenden, Grab ist das Nonplusultra hier in Vietnam. Ihr könnt alles über Grab ordern. Das ist eine App. Ihr könnt da andere Menschen hinordern, Services hinordern, Essen um jede Uhrzeit hinordern, Gegenstände, Früchte um jede Uhrzeit. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr convenient und das ist so die App, um ja alle die Bedürfnisse zu stillen und zwar instant.
Genau. Und Hauptprodukt davon ist wirklich Transportation, also dass man von A nach B mit dem Roller oder mit dem Auto kommt. Und das macht das Leben schon um einiges leichter als früher, wo man irgendwie vielleicht als Ausländer mit dem Taxi verhandeln muss oder so. Das macht Vietnam jetzt einfach viel, viel mehr accessible. Ja. Und andere Dinge eben auch. Wenn ihr nach Vietnam kommt, ihr werdet sehen, die Coffeeshops sind world class. Und ich würde sogar sagen, es gibt kein besseres Land mit mehr schöneren Coffeeshops als Vietnam und der Kaffee ist unglaublich. Und mein Punkt, den ich gerade mache, ist, und ich bin wahrscheinlich auch jemand, der auch bald nach Vietnam zieht, könnte sogar dieses Jahr sein, dass Vietnam an einem Punkt ist, wo man sich ein Leben designen kann, das zum einen gar nicht so weit weg ist vom Westen, was jetzt Systeme und Infrastruktur betrifft und in vielen Aspekten sogar noch besser ist. Und man hört auch immer, dass es ökonomisch auch sehr promising und sehr vielversprechend ist. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es viele auch probieren. Ja? Also ich habe viele meiner Freunde, die hierher kommen und auch hier bleiben wollen. Viele kommen erstmal auch aus Lifestyle-Gründen. Das Leben ist hier einfach sehr, sehr gut. Und ich sage das als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und jetzt in Vietnam viel Zeit verbringt. Das Leben in Vietnam ist besser. Ja, das muss ich so objektiv ob ich dir einfach sagen.
Was würdest du sagen, macht es besser, objektiv?
Ja, es ist eben die wirtschaftliche Situation zum einen, dass Arbeitskraft einfach günstiger ist. Ja. Das führt dazu, dass Service in jeder Hinsicht einfach viel, viel zugänglicher ist. Du hast sehr viel Spa, du hast sehr viel Services in jeder Hinsicht, wo irgendwie Labor required. Und das wird alles eben für dich gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel in Vietnam wohnen würdest, eine Helper oder Maid ist einfach sehr leicht zu bezahlen, ja, und ist auch Standard in solchen Ländern. Und das hebt einfach nochmal den Lebensstandard, ja. Ich bin jetzt jemand, der in Singapur zum Beispiel wohnt und hier verdient, sprich meine Purchasing Power, die ich habe in Vietnam.
Deine Kaufkraft, ne?
Genau, meine Kaufkraft ist
super
auch
hoch in Vietnam, ja. Genau. Und du profitierst ja auch, obwohl du in einem asiatischen Land bist, aber von diesem Geo-Arbitrage-Effekt, ne? Das heißt, du verdienst in einem High-Income-Land und verbrauchst und investierst in einem eher günstigen Land. Und jetzt könnte man sagen, ich habe damals mal so einen Post auf LinkedIn gepostet, genau vor einem Jahr tatsächlich, weil ich zum ersten Mal letztes Jahr mal für 3 Monate in Vietnam gelebt habe und auch in Da Nang gewohnt und gearbeitet habe. Und ich habe dann einfach mal gesagt, Leute, ich wusste nicht, wie gut das Leben sein kann, wie gut Arbeit sich auch anfühlen kann und dass ich hier so mein New Work finde, also wirklich sehr bedürfnisorientierte Arbeit. Das ist viral gegangen. Also ich glaube, ich habe da irgendwie fast 4000 Likes bekommen, hunderte tausend Menschen erreicht, weil das so in Nerv der Zeit getroffen hat. Und dann kam aber natürlich auch bei so viralen Beiträgen Shitstorm. Da kamen ganz kritische Stimmen im Sinne von, habt ihr es denn nicht geschafft, in Deutschland erfolgreich zu sein? Warum geht ihr jetzt in so ein Low-Income-Land, wo ihr euch irgendwie für 8 Euro massieren lasst? Das ist doch voll erbärmlich und so. Also ich übertreibe das jetzt mal, ja, aber das war so der Tonus. Und ich fand das so unglaublich interessant, wie die Menschen darauf reagiert haben, also ein paar Menschen, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was Armut ist. Die haben sich dann darüber aufgeregt, dass diese Masseuse, die ich beziehe, nur 8 Euro oder 10 Euro verdient. Und die haben überhaupt kein Gefühl davon, was das hier in Vietnam bedeutet. Und dass das schon, vor allem mit dem Tipp, dass du gibst, die Wirtschaft hier wirklich ankurbelt. Und dass du den Menschen hier was zurückgibst. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind jetzt heilige Marias, weißt du, so, das will ich gar nicht sagen oder so Saints. Aber mein Motiv war damals immer gewesen, ich weiß nicht, wie es für dich ist, unsere Eltern, so viele Vietnamesen, intelligente fleißige Menschen sind raus aus Vietnam gegangen, nach Amerika, nach Deutschland, nach Frankreich, you name it, haben dort ihre Lebenszeit und ihr Intellekt verbracht, um in anderen Ländern was aufzubauen. Wir durften davon profitieren und haben das mit aufgebaut und jetzt kommen wir zurück und ich finde es nur fair, weißt du, wenn wir auch was zurückgeben, also auch an Kaufkraft und an Wissen was zurückgeben, weißt du, damit, ich sag mal, die Waage wieder so hergestellt wird. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, absolut, genauso. Und vielleicht noch ein bisschen persönliche Motivation. Es ist nicht nur, wie du es gerade dargestellt hast, ich stimme dir da voll zu, dass eigentlich unsere Eltern ja aus Vietnam kamen und wir das Privileg quasi genießen durften, in einem sehr entwickelten Land aufzuwachsen.
Richtig.
Ja, und das dann quasi die richtige Motivation für uns ist, nach vielleicht Vietnam zu kommen und da unser Privileg auch vielleicht ein bisschen zu teilen oder auch zurückzugeben an die, die eben nicht dieses Privileg hatten. Ja. Was ich gerade persönlich noch teilen wollte, ist, dass ich intrinsisch auch viel mehr zu Vietnam mich angezogen fühle. Also die, sag ich mal, Arbeitskraft oder meine Motivation, ökonomisch was beizutragen zu Vietnam, ist auch größer als jetzt zu Deutschland. Und das liegt jetzt nicht nur daran, weil ich denke, Deutschland ist reicher und Vietnam ist ärmer, aber auch, weil ich in Vietnam einfach mehr Möglichkeiten sehe, ja, derzeit. Und eben wirklich Möglichkeiten darin sehe, im kleineren Entrepreneurship-Bereich quasi Dinge zu starten und Dinge auf die Beine zu stellen. Ja, das heißt, dadurch, dass es ein sich zu entwickeltes Land ist, gibt es eben viele Möglichkeiten, jetzt noch Businesses aufzubauen. Mhm. Und ich versuche da eben wirklich Ideen und Businessmodelle zu finden, die auch vielleicht meine Stärken als OV oder als im Ausland aufgewachsener Vietnamese mehr leveragen und dann eben zur Ökonomie dazu beitragen. Ja, und das hat jetzt auch ein bisschen damit zu tun vielleicht, dass man natürlich, wir sind Vietnamesen, wir wollen, dass Vietnam auch erfolgreicher ist, aber weil Vietnam auch eben kleiner ist, ökonomisch noch so schnell am Wachsen ist, dass man da auch irgendwo opportunistisch selber einen Teil dran haben will. Und weil ich eben in meinem ersten Kapitel meines Lebens, sage ich mal, in Deutschland aufgewachsen bin, das kenne und ich liebe Deutschland auch und Deutschland ist gut und so weiter, aber dass ich in meinem zweiten Kapitel eben jetzt Vietnam auswähle, hat für mich selbst jetzt egoistischerweise auch mehr Vielfalt in meinem Leben. Das heißt, ich habe ein zweites Chapter in meinem Leben, wo ich in Vietnam leben kann und Vietnam quasi exploren kann und da eben eine reichere Lebenserfahrung dadurch habe, dass ich jetzt in zwei verschiedene Welten quasi tief einsteigen kann. Ja, und ich glaube, das geht vielen anderen Vietnamesen eben auch so, dass sie denken, okay, ich kenne Amerika, ich kenne Australien, ich kenne Deutschland schon und ich höre immer mehr Geschichten von Leuten, die nach Vietnam sind und da das gute Leben leben und da auch businessmäßig erfolgreich haben. Vielleicht ist es auch was für mich. Und dann sehe ich eben viele, die vielleicht auch mal auf einer längeren Reise nach Vietnam kommen, vielleicht einen Monat oder zwei Monate oder auch mal ein halbes Jahr oder so. Und die lieben es so sehr, dass sie einfach bleiben. Ja, weil dann auf einmal denen ihr Worldview quasi auch viel breiter ist, weil das Leben so anders ist und Leute das Leben auch anders angehen, auch anders über das Leben und das Everyday quasi denken. Ich sehe immer mehr eben Geschichten von Leuten, die da hinkommen. Und Leute, die da hinkommen und in Vietnam dann erstmal umziehen, die sind auch relativ laut zu sagen, dass Vietnam auch echt Spaß macht.
Mhm. Richtige Promotoren, ne? Genau. Die so richtige Fans sind und sagen, Leute, das ist das Leben hier. Und dann zieht man ja wiederum andere Menschen auch an, beobachte ich auch.
Ich glaube, Teil meines persönlichen Auftrags oder Mission ist auch, und ich versuche das jetzt so bescheiden wie möglich zu sagen, ist es wirklich Vietnam und Vietnamesen cool zu machen, ja. Das ist so ein bisschen so ein Side-Goal von mir, was ich auch mit OV erreichen will. Also OV primär ist wirklich für uns Vietnamesen, uns besser zu machen, uns zu connecten und uns dieses Gefühl zu geben. Aber ein Side-Effekt davon ist auch, dass andere Communities oder andere Leute eben sehen, wie stark wir als Community auch sind, ja. Und das macht mich eben zum einen Teil auch sehr stolz. Und das versuche ich eben auch viel nach außen hinauszutragen, ja. Wenn du vielleicht auch auf mein Instagram oder so gehst. Ich versuche viel, wenn ich in Vietnam reise oder so, das auch sehr stark nach draußen darzustellen. Und ich versuche auch sehr stark zu zeigen, wie gut das vietnamesische Leben ist oder wie interessant Vietnam ist oder wie reich die unsere Kultur ist oder wie wir zusammenhalten als Community auch. Ja.
Ja.
Ich glaube, das führt auch daher, dass ich eben denke, dass ich als Vietnamese selbst auch nie irgendwie vietnamesische Vorbilder wirklich hatte viel, auch nicht viel Medienrepräsentation. Früher hatte ich schon immer gern Jackie Chan und so geschaut, aber es gab halt wenig wirklich diese Ultrarollen-Vorbilder, wie jetzt zum Beispiel weiße Leute typischerweise haben, ja, und die in den Medien eben auch viel sind. Und ich hätte es eben gerne, dass wir auch so ein paar repräsentative Figuren aus unserer Community hätten, die wirklich top sind und wo man sich auch an orientieren kann und die auch zum Teil, wie wir aussehen, ja, und auch irgendwie asiatisch sind. Und das versuche ich dann mit OV eben auch immer mehr darzustellen, aber muss ich dementsprechend auch selber als Role Model dann vorleben.
Ich bin da ganz bei dir. Ich habe aber so immer wieder so einen kritischen Impuls an der Stelle. Und zwar, ich merke ja, die vietnamesische Kultur, und die steht sich teilweise auch selbst dadurch im Weg, ist unfassbar macht- und statusgetrieben. Mhm. Also unglaublich, also über monetär und über Geld auch getrieben tatsächlich. Das siehst du in der Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie sie sich auch anderen Menschen geben. Es ist zum Beispiel total eine normale Etikette, dass du im Norden Vietnams, so gerade so in Haiphong-Gegend und Co., dass du Leute wie Dreck behandelst, wenn sie Taxifahrer sind oder Service-Mitarbeiter sind, weil sie keinen Rang, keine Ordnung, kein Nichts haben. Also unfassbar konventionell und auch konservativ dort. Und da, wo ich mir jetzt sage, komm, weißt du so, ich habe das Privileg, jetzt reflektieren zu dürfen. Ich habe das Privileg, jetzt nicht mehr im Mangel zu leben, weißt du? Weil wenn wir immer zu wenig haben, nicht genug zu essen haben, nicht genug Geld haben, natürlich willst du dann erstmal die Grundbedürfnisse und Sicherheit aufbauen. Ich habe das Privileg und habe das schon abgesichert. Das heißt, ich darf mir weiterführende Gedanken machen und mich fragen, was ist denn eigentlich Erfolg, weißt du? Und da kommen wir auch wieder zu der Definition, die du mitgegeben hast. Und vor allem, wie können wir auch als Vorbilder anderen Vietnamesen und Vietnamesinnen zeigen, ihr müsst nicht nur dieses Macht- und Status-Game mitspielen. Verstehst du, was ich meine? Weil das ist das, was unsere Eltern und Großeltern sehr gut gemacht haben. Das siehst du, wie die heute Business machen. Die gehen halt abends noch nachts irgendwie super, super teuer für hunderte Euros, weißt du, zusammen saufen und machen dann Geschäfte auf Handschlag. Aber das ist ein sehr, sehr elitärer, geschlossener Kreis. Hinzu, was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Und es kann auch einfach sein, dass du da dein freigeistiges Leben irgendwo führst, weißt du, deinen kleinen Coffeeshop da hast, glücklich bist, weil du da glückliche Kunden schaffst und Community aufbaust. Das ist auch in Ordnung. Damit bist du nicht gescheitert. Und das ist mir ganz wichtig, nochmal an der Stelle zu sagen.
Ja, bin ich voll bei dir. Quasi on a positive note, was ich dazu beitragen wollen würde, ist, in Vietnam, was ich sehe, der Unterschied zwischen Generationen ist wirklich, wirklich groß. Ja, das ist zum Beispiel jetzt in Deutschland so, dass Elterngeneration, Großelterngeneration und Kindgeneration gar nicht so unterschiedlich vom Denken sind, ja, und gar nicht so unterschiedlich von den Verhaltensweisen sind. Was ich in Vietnam aber sehe, und das bezieht sich jetzt zurück auf deinen Punkt, ist, die Elterngeneration und die Großelterngeneration sind so grundsätzlich unterschiedlich zu der heutigen, unseren und Gen Z und fortführenden Generation, dass ich relativ optimistisch bin, dass, was du gerade angesprochen hast, dass das relativ schnell in die richtige Richtung geht. Vietnam ist durch und durch kapitalistisch jetzt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, aber
sagen wir mal, informelle Strukturen haben sich gebildet, die ein bisschen wirtschaftlich freier operieren. So sagen wir das jetzt mal.
Ja, und die Sache ist eben, die Eltern und die Großeltern, die kommen eben, ja, wie du sagst, aus einer anderen Zeit. Ja, es ist wirklich verständlich in dem Maße, dass es wirklich damals eben üblich war, dass es Hierarchien und Statuslevel gibt.
Das war auch wichtig, ne? Mhm.
Genau, Leute waren ärmer, das ist das andere. Und die asiatische Kultur ist auch hierarchischer vom Denken her. Ja, also man respektiert höhere Hierarchien mehr. Was man jetzt immer mehr sieht, ist, die jüngere Generation, die gehen auch viel abroad, gehen viel overseas, die haben das Internet, um sich zu bilden. Und ich sehe jetzt tatsächlich, dass in terms of quasi open-mindedness und auch dieses hierarchische Denken und sogar kritisches Denken teilweise, das verbessert sich in wirklich starker Weise. Deswegen glaube ich, dass dieses Problem mit, und ich war jetzt sogar letztens im Kino, ja, hast du vielleicht Mai gesehen, den neuen Kinofilm, der ist extrem progressiv, ja, und extrem modern in dem, wie sie die Story aufführen, extrem moderne Denkweisen und auch LGBTQ-Elemente und all das, dass man merkt, okay, Vietnam ist wirklich absolut im Wandel. Und zu deinem Punkt zurückzuführen, ich bin sehr positiv, dass es in die richtige Richtung geht und dass vor allem eben in den Großstädten von Vietnam diese, sage ich mal, toxic Denkweisen mit Macht und Status und Geld, dass sich das ändert, aber eben dadurch auch, dass Vietnam sich zum Westen und zu der Welt eben öffnet und da diese Einflüsse eben auch zurück und in das Land reinfließen. Und eben Leute wie wir auch nach Vietnam gehen und unsere Standpunkte eben auch verteidigen und mitbringen.
Ja, wobei die Vietnamesen, das habe ich jetzt auch, ich habe mich jetzt mit ein paar Gründern ausgetauscht, die in Ho Chi Minh City ein Business haben und das sind deutsche Gründer teilweise und die sagen mir, boah, Attila, es ist super schwer, Viet Gius, also für mich vietnamesische, zum Beispiel eine Deutsch-Vietnamesin wie ich oder wie du, auf eine Position zu stellen, vor allem auf eine Führungsposition einzustellen, wo du ein vietnamesisches Team führen sollst. ganz, ganz schwierig, weil, und das ist, glaube ich, auch was, was total wichtig ist an der Stelle, es kommt ja manchmal auch so eine Arroganz mit, also so eine Arroganz im Sinne von, ach, ich habe in Neuseeland studiert, ich habe in Australien studiert, ich habe in Deutschland studiert, ich weiß, wie die Welt läuft und jetzt komme ich zurück und jetzt bringe ich mal diesem vietnamesischen Volk bei, wie es richtig geht. Ich sage euch, aus so vielen Ebenen, Change Management, Behavioral Change, hast du nicht gesehen, das wird scheitern. Und diese Haltung riechen Vietnamesen auch und Vietnamesen. Und das wird 100% zu, ich sag mal, Widerstand und auch zu Inakzeptanz führen. Und damit hat man am Ende nichts erreicht. Also ich merke gerade auch immer mehr, dass wenn man reingeht in die Kultur, wenn man mitgestalten möchte, ne, du siehst jetzt gerade auch die Opportunities, die entstehen. Man muss damit so einer Demut und auch mit einer Achtung und einer Offenheit reingehen. Weil nur weil wir das Privileg hatten, in westlichen Ländern zu studieren oder zu lernen, heißt nicht, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, immer wieder rauszustellen, weil ich lerne auch so viel von den Vietnamesen. Die Art und Weise, wie sie denken, wie sie Opportunities sehen, wie sie Dinge auch nicht verkomplizieren, ist unfassbar inspirierend auch für mich.
Ja, ich glaube, es war früher damals auch ein bisschen stärker, dieses Sentiment, wo Vietnamese oder Overseas Vietnamese höher betrachtet wurde in vieler Hinsicht. Vielleicht führt es auch dazu zurück, dass Leute auch einfach neugierig sind. Aber damals gab es halt noch nicht so oft die Möglichkeit, dass Leute overseas studieren konnten, wie jetzt heute. Ich habe letztens erst auch was auf LinkedIn gepostet. Die Nummern von Vietnamesen, die im Ausland studieren, sind im Vergleich zu den Peers in Südostasien relativ hoch. Dadurch ist es jetzt einfach eine Normalheit geworden, dass Leute auch im Ausland studieren. Es ist nichts mehr irgendwie Unbesonderes, ja, und in Vietnam.
Ganz kurz, ich referenziere mal kurz, weil ich den Post auch offen habe. Du hattest von UNESCO eine Studie geteilt und da ist Vietnam on the top ranking, was das angeht, dass Vietnam ihre Studenten, also Studierenden ins Ausland sendet. Das heißt, wir haben hier fast, also so unter 150.000 jährlich, die wirklich rausgehen in Neuseeland, Australien, Deutschland, hast du nicht gesehen, sich ausbilden lassen und die natürlich dann auch wieder irgendwann so ein Homecoming in der Regel auch, ne, erleben. Also nicht alle, aber viele sehr gut qualifizierte Menschen wieder zurück ins Land kommen. Und anders als in Indonesien, Malaysia, Thailand, die entsenden sehr wenige Studierende. Das ist auch eine sehr interessante Strategie und Bewegung.
Ja, man könnte das challengen und sagen, ist das Schulsystem oder ist das College-System in Vietnam broken in dem Sinne, dass die Leute nicht zu Hause quasi studieren können? Und ich glaube, da ist auch eine Teil Wahrheit dahinter auch. Ich kann relativ confident sagen, dass die Unis in Vietnam recht unter average sind, was, wenn man das jetzt global vergleicht vom Education Level sind. Und das sagen mir die Leute, die in Vietnam auch studiert haben und wissen, wie es woanders eben abläuft und vielleicht ihren Master woanders gemacht haben. Zur anderen Seite aber ist es auch, dass wir eben eine große Diaspora haben, ja. Das heißt, sehr, sehr viele Vietnamesen existieren und wohnen überall. Und dadurch haben viele Familien, auch Familienmitglieder overseas, sprich, die können dann auch zurückberichten, hey, in Amerika ist es relativ gut zu studieren, ja. Oder ja. Leute aus Deutschland sagen, hey, es ist umsonst in Deutschland zu studieren, komm doch her. Und man ja. Mit einem Bachelor, mit einem Master verdienst du hier relativ gut. Weil was in Vietnam eben passiert, du machst einen Bachelor und du verdienst einfach nicht besser als so ein Coffeeshop-Besitzer oder irgendwie einen relativ durchschnittlichen Arbeiter. Das heißt, dein akademischer Titel hat nicht wirklich viel Wert, vor allem wenn du irgendwie einen Business-Title oder so hast in Vietnam. Und dadurch lohnt sich das Studieren in Vietnam gar nicht so sehr im Vergleich zu jetzt Entrepreneurship oder Business Ownership. Deswegen sage ich auch oft, in Vietnam ist oft der beste Weg oder der Weg, den viele eingehen, eben Business Ownership. Ja, und viele starten ihr eigenes Business, weil das oft als Early Professional vor allem auch oft besser ist, als irgendwo angestellt zu sein, wo du dann wirklich für niedriges Gehalt hart arbeiten musst und eben wenig zurückbekommst. Ja.
Ja. Ist einerseits lukrativer, aber wir sehen das auch in den Zahlen, Daten, Fakten. Ich finde das so unglaublich, wie viele Solopreneure und Entrepreneure es hier in Vietnam gibt. Unglaublich. Also so gefühlt, die Oma von nebenan hat auch noch so einen kleinen Banh Mi, so einen Baguette-Stand nachts, den sie treibt. So auch ihr eigenes kleines Business, wenn du so möchtest. Jeder hat auch neben seinem Corporate-Job, wenn sie oder er einen hat, auch noch ein Side-Hustle, ein eigenes Business. Und das ist wirklich ganz Teil der Identität und der Kultur, auch noch was zuzüglich zu machen. Und das finde ich auch ganz interessant im Vergleich auch zur deutschen Kultur, ne, die eher arbeitnehmerlastiger ist.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, wo ich mir, glaube ich, auch selber mehr und mehr beibringen will, in dem Sinne, dass ich dieses Denken bekomme, mehr out of the box, mehr mit Chaos umgehen zu können. Und ich habe das mal analysiert für mich selber, was ganz interessant ist, weil wir sind in Deutschland aufgewachsen. Ich bin jetzt in Singapur. Das sind zwei Länder, die sehr strukturiert, sehr sauber sind. Und alles hat seinen Rang und Platz. Ja.
geordnet.
In Vietnam ist es, genau, sehr, sehr geordnet. Alles ist sehr geordnet, was zum einen Teil gut ist, aber zum anderen Teil gibt es ja auch das Gefühl, dass Dinge bereits geordnet sind. Das heißt, du hast jetzt gar nicht so die Entscheidungskraft darüber, wie Dinge anders geordnet sein können. Mhm. Und Vietnam bricht das eben auch, wenn du in einem Umfeld aufwächst, und ich sehe das jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin oft, sie ist aus Hanoi und sie ist wirklich tief aus Vietnam, und oft sehe ich diese kleinen Unterschiede vom Denken her, wo ich dann realisiere, wow, das führt wirklich darauf zurück, in den Umfeldern und den Environments, die wir aufgewachsen sind. Ich brauche immer meine Ordnung mit vielen Dingen, und Dinge haben einfach ihren Platz. Und ich sage jetzt nicht, dass Vietnamesen nicht so sind, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf die Straße in Vietnam gehst, dann ist alles so ungeordnet und alles einfach überall, und du hast hier Advertising und hier einfach im Hintergrund ist irgendwie Audio, wo jemand gerade was verkauft. Es ist so chaotisch, dass es dir aber zur gleichen Zeit auch das Gefühl gibt, dass du das formen kannst, ja, dass du hier dein eigenes Ding einfach machen kannst und dass du hier deinen eigenen Stempel quasi draufdrücken kannst. Und das trainiert quasi dieses Entrepreneurial Denken für dich, wo wir im Westen wahrscheinlich nicht so ausgebildet wurden. Wir gehen in Entrepreneurship-Kurse an der Uni vielleicht, wir lesen so ein bisschen Startup-Newsletter und alles, und das ist die Form von Entrepreneurship, die wir kennen. Welche Tech oder welche, keine Ahnung, Next Breakthrough Innovation können wir kreieren? In Vietnam passiert Entrepreneurship auf den ganzen unteren Leveln bereits. Ja, wenn du aufwächst, wie du sagst, jedes Wohnzimmer ist vielleicht ein Storefront zur Straße hinaus schon. Das heißt, du hast Business und du führst Business und du supportest das Business deiner Eltern bereits von Grund auf. Und es trainiert eben dieses kreative, dieses innovative Denken in dir schon seit Grund auf.
Ja.
Und es macht auch, dass du extrem scrappy auf Englisch bist, in dem Möglichkeiten und Opportunitäten zu identifizieren.
Einfallsreich, ne? So, du hast halt wirklich so ganz feine Antennendinge zu wittern, und das sehe ich auch immer wieder, und das ist was wir einfach trainieren. Ich glaube, wir haben auch teilweise eine Persönlichkeit natürlich, dann so prädestinierte Strukturen dafür, aber es zeigt ja auch immer wieder diese Neuroplastizität, ne? Wir sind ja formbar. Das heißt, wenn du in einer Umgebung aufwachst, wo dauernd dieser Skill abgefragt wird, wirst du auch verdammt gut darin. Schön.
Genau.
Sehr cool. Wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Ich würde gerne noch so zum Abschluss wissen, was sind so deine letzten fantastischen Einsichten, weißt du, die du unseren Zuhörenden und Zuhörerinnen mitgeben willst? Vielleicht etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, und vor allem auch so adressiert vielleicht an Leute, die jetzt ein Interesse an Vietnam haben, Deutsch-Vietnamesen, ja, also so Vietgios. Was willst du ihnen zum Abschluss noch mitgeben?
Ich glaube, ich breche das in zwei Teile. Zum einen mal für Vietgio. Ich würde sagen, Vietnam, und ich zähle mich jetzt selber zu der Gruppe, die adressiert wird. Es ist wahrscheinlich mit die beste Zeit jetzt, um in Vietnam zu wohnen erstmal, ja. Heißt, die Lebensqualität ist sehr hoch, der Lebenskomfort und der Lebensspaß ist sehr hoch. Aber ich glaube auch zum anderen Teil, dass es viele Möglichkeiten gibt, um auch finanziell sehr vergleichbar zum Westen oder vielleicht sogar besser sich aufsetzen zu können in Vietnam. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Ich sehe viele Vietgio, die nach Vietnam kommen und da mehr den Lifestyle genießen und es finanziell vielleicht auch nicht vergleichbar schaffen wie jetzt im Westen, wo es einfach strukturierter ist und klarer ist, wie man verdient, ja, und es auch mehr Corporate Life einfach ist. Das ist in Vietnam eben nicht so. Aber wenn man eine gewisse Persönlichkeit ist oder eine gewisse Persönlichkeit sich entwickeln kann, und das ist mehr die entrepreneurial Persönlichkeit, dann kann Vietnam wirklich der perfekte Ort sein, glaube ich, für viele von uns jetzt. Und ich sehe das auch immer mehr von meinen Peers. Ich rede mit vielen anderen Overseas-Vietnamis und wir überlegen eben oft, was ist es oder wie können wir unsere Stärken ausspielen und wie können wir gewisse Geschäftsmodelle aufziehen in Vietnam, die allen Vietnam eben helfen, aber die uns auch helfen, in Vietnam ein gutes, zufriedenes Leben zu führen, das auch irgendwie sinnvoll ist, ja, für uns. Mhm. Also ihr seid nicht allein oder du bist nicht allein. Es sind sehr, sehr viele von uns auf dieser Journey und es ist einfach interessant zu sehen, dass immer mehr Leute nach Vietnam jetzt gehen und auch immer mehr Leute quasi da verschiedene Projekte, verschiedene Geschäfte, verschiedene Businesses aufbauen und da eben der Ökonomie beitragen. Okay, das ist das eine. Das andere, ein recent Insight, den ich hatte, der ist ganz interessant und der ist auch gar nicht so neu. Und ich fange kurz mit einer Story an. Ich bin damals Marathon gerannt. Marathon gerannt in Deutschland und ich habe dafür trainiert. Und in meinem Trainingsmarathon bin ich einen Halbmarathon gelaufen zum Training. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ja. Und das hat jetzt gar nichts thematisch mit Vietnam zu tun, aber das ist einfach ein Insight, den ich hatte. Ein fantastischer Insight. Ich habe damals den Halbmarathon als Training gelaufen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich den beendet habe. Und ich war gerade in meinem letzten 2-3 Kilometer oder so. Ich war auf dem Sportplatz und habe selber gemessen, die Distance. Und ich konnte nach dem letzten Kilometer einfach keinen Schritt mehr laufen. Es war einfach done. Also Halbmarathon, sprich 21 Kilometer. Ich war einfach fertig. Und ich hatte einfach nur noch ein paar Wochen bis zum Marathon. Ich wusste, es ist noch ein weiter Weg, weil ich müsste das Doppelte rennen, aber ich hätte jetzt keinen weiteren Schritt machen können. Das Interessante ist, als ich dann am Marathontag war und ich dann gerannt bin, Marathon, zum ersten ist man mehr auf Adrenalin, weil man mit viel mehr Leuten rennt, aber zum anderen ist man auch im Mindset auch viel mehr vorbereitet, weil man jetzt bereit ist, 42 Kilometer zu laufen. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich bei Kilometer 21 bei Marathon mir gedacht habe, hey, wie einfach eigentlich. Und jetzt ist bereits Halbmarathon. Und das hat mir so die Lesson gegeben, dass je nachdem, wie hoch du deine Erwartungen setzt manchmal im Leben mit vielen Dingen, es dementsprechend dann auch leicht oder schwierig ist. Ja, und das hat auch wieder damit zu tun, was ich am Anfang zu dir gesagt habe. Wenn du die Bar eben extrem und den Standard extrem hoch setzt, ja, dann wirst du manchmal überrascht sein, wie viel möglich ist. Und ich kann ja sogar noch eine Studie zitieren. Man hat gemessen von den ganzen Marathonläufern, global, glaube ich. Und man sieht jedes Mal bei Stunde 3 oder bei Stunde 3,5 oder bei Stunde 4 Spikes von den Anzahl an Leuten, die finishen. Sprich, wenn du diese Zeiten nicht hättest, dann würden Leute wahrscheinlich mehr quasi normal verteilt beenden. Es gibt die sehr guten, es gibt die nicht so guten und es gibt den großen Mittelteil. Aber dadurch, dass diese Spike gibt, zeigt es, dass du, wenn du am Marathontag dir vorgenommen hast, 3 Stunden zu laufen und du bist kurz davor, dann kannst du wirklich noch die letzten Reserven rausqueezen und schaffst es quasi unter 3 Stunden oder unter 4 Stunden zu laufen. Und das ist wirklich das Interessante, weil dadurch, dass du nur mit dem Fakt, dass du deine Erwartungen und deinen Standard anders setzt, dass du physisch mehr erreichen kannst. Und es klingt so banal, aber wenn man das erstmal im Leben ein paar Mal erfahren hat und wirklich sieht, wie Mind moves mountains,
shit,
dann ist es eine Lektion, die wirklich auch tief sitzt und die man dann auch mehr als Tool fast schon anwenden kann und sagt, Okay, kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr?
Yeah.
Was ist quasi physisch möglich? Und dann toppt man das einfach nochmal ein bisschen und merkt dann, dass man vielleicht gerade ein bisschen delusional ist, aber man ist dann vielleicht auch positiv überrascht, dass man vielleicht ein bisschen weitergekommen ist, als man gedacht hat.
Sehr schöne Abschlussworte, Guang, wirklich wieder den schönen Bogen zum Delusional sein und dass wir mit einer, ich sag mal, hohen Selbstwirksamkeitserwartung, das ist auch das, worüber ich in der Folge mit der Laura von der Gröben über Selbstführung spreche, dass wir mehr erreichen, einfach weil wir schon höhere Erwartungen an das Outcome, an uns selbst haben. Darüber können wir so uns mental, sag ich mal, noch ein bisschen einnorden und uns so ein bisschen rauskitzeln, unser Potenzial rauskitzeln. Sehr schön. Danke, dass du da warst. Danke für die Insights.